Lieber Herr Jesus, wir haben schon gerade gestern über einige Fragen nachgedacht, die uns auch in gewisser Weise herausfordern, wenn es um den Sabbat geht und um die Frage, ob der im ersten Jahrhundert auch wirklich von allen Aposteln inklusive Paulus eingehalten wurde. Und wir haben gesehen, dass es auch für den Römerbrief, auch für den Kolosserbrief gute Argumente gibt, dass hier in keinster Weise daran gedacht war, den Sabbat abzuschaffen. Lieber Gott, wir wollen uns heute noch einmal kurz der Apostelgeschichte widmen und dann auch über die Offenbarung, über das Siegel, über das Mahlzeichen nachdenken, über die 10 Gebote, welchen Stellenwert sie in der Offenbarung haben. Und wir wollen dich so wie in den letzten Tagen auch heute bitten, dass du mit uns bist, dass wir dein Wort verstehen können und offen sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Und wir laden dich ein, bei uns zu sein und wollen dir dafür danken. Amen. Gut, also bevor wir hier weitermachen mit Apostelgeschichte 20, würde ich dich bitten, stell noch einmal deine Frage.
Es heißt, er machte kein Gewissen wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumond oder Sabbats. Und wenn es um die Frage geht, geht es um den Sabbat, ist es ja komisch, weil es heißt Feiertag, Neumond oder Sabbat. Das wäre wieder wie wegen eines bestimmten Wochentags, Montags oder Dienstags. Also der Neumond ist ja ein Feiertag und der Sabbat auch. Und wenn wir dann schauen, wo stehen, wo steht das? Feiertag, Neumond und Sabbat. Dann ist diese Formulierung immer in Zusammenhang mit Opfervorschriften.
Das ist der Punkt. Das habe ich euch ja gezeigt. Da gibt es etliche Texte, ja, wo eben diese dreifache Kombination da ist und im Zusammenhang die Opfer erwähnt.
Einfach, ich finde es eben noch wichtig, dass Feiertag, Neumond und Sabbat sind drei Tage, wo eben geopfert wird und nicht, es geht nicht um den Sabbat, was man dort machen soll oder darf. Und somit ist eben wirklich dann der Hinweis darauf wichtig, aha, es geht um die Opfervorschriften, ums Opfer. Und dann ist der Vers 17, denn dies ist nur ein Schatten auf das zukünftige, in Klammer Opfer, welches leibhaftig ist in Jesus. Und so macht es auch Sinn.
Wenn man das so liest, macht es tatsächlich Sinn, da gebe ich dir recht. Ja. Also Schatten ist etwas, was in die Zukunft weist. Das ist eben die Vorschattung des wahren Opfers durch irgendein Opfertier. Und der Sabbat hat aber nicht in die Zukunft geschaut, sondern hat immer in die Vergangenheit geschaut. Gedenke, denke zurück an das, was passiert ist bei der Schöpfung oder in 5. Mose beim Auszug aus Ägypten. Der Sabbat schaut mehr in die Vergangenheit. Ja. Natürlich gibt es auch beim Sabbat diesen Aspekt von Jesaja 66, dass wir in die Zukunft schauen. Aber im Gebot selbst wird immer zurückgeblickt. Und der Sabbat hat nie etwas mit dem Opfer Jesu am Kreuz direkt zu tun.
Okay.
Danke für diese Ergänzung. Gut, für heute Vormittag habe ich mir gedacht, dass wir uns noch ganz kurz die Apostelgeschichte anschauen. Ich möchte euch dann noch einen zweiten, wie ich denke, sehr interessanten Aspekt weitergeben. Dann möchte ich euch von dieser Sabbat-DVD noch etwas kurz vorspielen, wenige Minuten. Das sind Dinge, die ich nicht gesagt habe, die aber trotzdem auch ein interessanter Hinweis darauf sind, dass die Frage Sabbat, Sonntag nicht im ersten Jahrhundert relevant wurde, sondern erst in der Zeit später. Und dann im zweiten Teil wollen wir zur Offenbarung kommen. Ja? Es geht ja nicht nur um den Sabbat in der Bibel und in der Vergangenheit, sondern auch um die Frage, wie schaut es für die Zukunft aus? Und morgen möchte ich euch dann in erster Linie auch Ellen White Zitate zum Thema Sabbat, Sonntag in der allerletzten Endzeit bringen und auch mit euch darüber nachdenken. Gehen wir also noch einmal zur Apostelgeschichte 20. Wir haben uns gestern angeschaut und gesehen, dass der erste Tag der Woche der Sonntag ist, aber nachdem Lukas ja in seinen Formulierungen im Evangelium und auch in der Apostelgeschichte immer jüdisch denkt, Geht er davon aus, dass dieser erste Tag der Woche nicht um Mitternacht beginnt, sondern jüdisch gedacht schon am Samstag mit Sonnenuntergang. Wir sind da in der Zeit Passa, Pfingsten, weil das sind so die Reiseberichte, die vorher und nachher erwähnt werden. Also wir können so ganz grob nach unserer Zeitrechnung sagen, ja, vielleicht hat sich das um 19, 20 Uhr abgespielt, dass hier die Sonne untergeht und der erste Tag der Woche beginnt. Die Geschichte von Eutychus, der runterfällt, ist also in der Nacht von Samstag auf Sonntag passiert. Viele Theologen, nicht-adventistische Theologen, die diskutieren diese Frage auch und sagen, puh, wir wissen nicht, wie Lukas gerechnet hat. Aber ich habe euch gestern genug Beispiele gezeigt, die, glaube ich, deutlich machen, dass er sehr wohl jüdisch gedacht und gerechnet hat. Gut, schauen wir zu diesem zweiten Aspekt. Das steht ja in diesem Satz, Apostelgeschichte 20, Vers 7. Am ersten Tag der Woche aber, und jetzt kommt diese Formulierung, die uns heute noch beschäftigen soll, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Also die Versammlung hat ganz sicher vor Mitternacht begonnen. Die Frage ist jetzt, wann hat diese Versammlung begonnen? Wenn wir den Text so lesen in unserer deutschen Bibel, das ist wie gesagt der Elberfelder Text, dann kann ich aus dieser Formulierung nicht wirklich etwas ableiten. Es bleibt sozusagen offen, wann diese Versammlung begonnen hat. Allerdings, wenn wir uns das im griechischen Text anschauen, und keine Angst, ich will hier jetzt keine Griechischstunde abhalten, aber ich muss euch etwas vom Griechischen erklären, damit das für euch dann nachvollziehbar ist. Im Griechischen steht dort für diese Formulierung, als wir versammelt waren, ein Partizip perfekt. Wir haben ja verschiedene Vergangenheitszeiten, ich kann sagen, ich bin gegangen oder ich ging und für uns ist klar, das ist früher irgendwann einmal passiert. Und so gibt es auch im Griechischen mehrere Zeiten, die etwas Vergangenes ausdrücken können. Das griechische Perfekt hat folgende Bedeutung. Ich will das jetzt einfach einmal demonstrieren. Wenn ich hier diesen Kugelschreiber habe, dann kann ich sagen, ich habe den Kugelschreiber hingelegt. Was ist jetzt die Auswirkung dessen, was ich da gerade gemacht habe? Er liegt dort. Ich habe ihn hingelegt. Das ist Vergangenheit, das ist perfekt. Aber die Auswirkung ist, dass er jetzt dort liegt. Das ist Präsens, das ist Gegenwart. Und im griechischen Perfekt schwingen eben beide Elemente mit. Es ist eine Handlung, die schon in der Vergangenheit passiert ist, aber die Auswirkungen dieser Handlungen sind jetzt im Moment in der Gegenwart noch spürbar. Ja? Und genau das will auch dieses Partizip perfekt ausdrücken. Eine Handlung, die in der Vergangenheit begonnen hat und deren Auswirkungen bis in die Gegenwart reichen. Das heißt, wenn dort steht, als wir versammelt waren, dann haben sich die nicht mit Sonnenuntergang versammelt, sondern offensichtlich schon früher. Das ist jetzt die These, die ich aufstellen will und über die ich jetzt mit euch noch ein bisschen nachdenken möchte. Die Versammlung beginnt, würde das bedeuten, am Sabbat und wird dann bis in den ersten Tag der Woche, sprich, was wir Samstagabend nennen, nach 19, 20 Uhr, und dann bis Mitternacht und sogar bis in das, was wir heute Sonntag nennen, weiter fortgesetzt. Naja, um jetzt sicher zu sein, dass unsere These, die ich da aufstelle, auch richtig ist, müssten wir natürlich schauen, ob sie auch einer kritischen Analyse standhalten kann. Und da ist es jetzt wichtig herauszufinden, wo spricht denn Lukas noch davon, dass sich jemand versammelt hat? Und was können wir daraus ableiten? Wir können einfach den Bibeltext durchlesen und schauen, steht im Lukas-Evangelium in der Apostelgeschichte irgendwo ein Hinweis auf eine Versammlung? Und ich persönlich habe das gemacht. Ich habe also meine Bibel, Lukas-Evangelium oder Apostelgeschichte, zwei doch längere Bücher, nur unter diesem Gesichtspunkt durchgelesen. Gibt es irgendwo eine Art Versammlung? Ja? Man kann natürlich auch mit Computerprogrammen arbeiten und auch das habe ich gemacht. Um herauszufinden, habe ich beim Lesen vielleicht etwas überlesen oder ist die deutsche Übersetzung nicht genau genug, um das zu finden. Und ich habe festgestellt, für Versammeln verwendet Lukas unterschiedliche griechische Ausdrücke, die aber im Deutschen alle mit versammelt übersetzt werden, weil wir im Deutschen sonst nichts wirklich Passendes dafür haben. Und ich möchte euch da jetzt ein paar Beispiele dafür zeigen. Und zwar nur Beispiele, wo er dieses Perfekt, diese griechische Zeit Perfekt verwendet. Er verwendet auch andere Zeiten für Versammlungen, aber die habe ich jetzt ausgeklammert, weil die nicht vergleichbar sind mit Apostelgeschichte 20, Vers 7 und auch im Vers 8, interessanterweise, kommt das Wort noch einmal vor. Dort steht, es waren aber viele Lampen in dem Obersaal, wo wir versammelt waren. Es ist also auffällig, dass er im Vers 7 das Wort versammeln verwendet und im Vers 8 gleich noch einmal das gleiche Wort verwendet. Nicht ein Synonym, sondern tatsächlich das gleiche Wort. Und Lukas ist sonst ein großer Stilist und vermeidet solche Wortwiederholungen, aber hier hat er sie im Vers 7 und im Vers 8 beide Male das gleiche griechische Wort, beide Male im Perfekt. Gut, schauen wir uns also vergleichbare Passagen aus dem Lukas-Evangelium oder der Apostelgeschichte an. Die erste Geschichte ist die Geschichte von Cornelius. Lest mit mir da einfach mit, Apostelgeschichte 10, 25 bis 27. Als es aber geschah, dass Petrus hereinkam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, auch ich bin ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und findet viele versammelt. Da haben wir das Wort, versammelt. Frage an euch. Cornelius und Petrus treffen da aufeinander, beim Eingang des Hauses offensichtlich, und hinten irgendwo im Wohnzimmer, da sind schon einige, sogar viele, versammelt. Wann sind denn die zusammengekommen? Im Moment, wo Petrus und Cornelius da aufeinandertreffen oder schon vorher? Ja, logischerweise waren die schon da und haben vielleicht schon eine Stunde oder zwei Stunden, sie haben nicht gewusst, wie schnell der Petrus da sein wird, Handy und so weiter gab es nicht, dass er sich da ankündigt und sagt, um die und die Uhrzeit bin ich da. Die haben offensichtlich schon, vielleicht sogar länger, auf ihn gewartet. Natürlich sind also diese vielen Leute schon vor dem Eintreffen des Apostels zusammengekommen, ist also ganz, ganz logisch, ja. Lukas verwendet hier ein anderes griechisches Wort als in Apostelgeschichte 20,7, aber trotzdem ist es auch so ein Partizip Perfekt und ist daher gut mit Apostelgeschichte 20,7 vergleichbar. Schauen wir uns eine andere Geschichte an, wo wieder im Deutschen versammelt steht. Petrus kommt in Apostelgeschichte 12, Vers 12, nach seiner Gefangenschaft, wo er da wundersam befreit wird, zu diesem Haus der Maria. Lesen wir, was da steht. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Naja, wieder verwendet Lukas ein anderes Verb. Aber es ist wirklich das Gleiche von der griechischen Grammatik her, nämlich ein Partizip Perfekt. Und die Bedeutung ist natürlich auch hundertprozentig klar. Diese Hausgemeinde, die war schon früher zusammengekommen, um zu beten, und dann erst irgendwann später stößt Petrus zu dieser Gruppe. Die waren also schon wahrscheinlich länger versammelt und haben intensiv um die Befreiung von Petrus gebetet. Lukas 24, Vers 33. Das ist die Geschichte von den Emmaus-Jüngern. Jesus begleitet sie ja da auf dem Weg nach Hause, nach Emmaus. Und dann sind sie so begeistert, nachdem sie verstanden haben, was passiert ist, dass sie zurücklaufen diesen weiten Weg. Und wohin gehen? Zu den anderen Jüngern. Was steht dort im Text? Und sie standen zur gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen waren, versammelt. Auch hier wieder im Deutschen, in der Elberfelder Bibel, das Wort versammelt. Auch hier steht das griechische Verb im Partizip perfekt, weil die Apostel natürlich schon vor der Ankunft der beiden Emmaus-Jünger zusammengekommen waren, dort in diesem Obergemach. Und Thomas ist dann nicht dabei, und eine Woche später ist dann auch der Thomas dabei, und wir kennen die Geschichte. Ja? Noch ein weiteres Beispiel. Apostelgeschichte 4, Vers 31. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Der Vers erzählt, dass nach dem Gebet der Ort bebte, an dem die Gemeindeglieder versammelt waren. Das ist also im Griechischen eine eigene Konstruktion. Wie gesagt, ich will da jetzt keine Griechischstunde abhalten. Ja? Aber diese griechische Konstruktion, und das ist das Interessante, ist ganz die gleiche wie in Apostelgeschichte 20, Vers 8, sogar mit dem gleichen Verb. Die ganz idente gleiche Konstruktion. In Apostelgeschichte 4, 31 steht, wo sie versammelt waren, sie, die Gemeindeglieder, und dann in Apostelgeschichte 20, 8 steht, wo wir. Das ist ein Stück, wo Lukas selbst dabei war und die Wir-Form bildet, wo wir versammelt waren. Aber das ist schon der einzige Unterschied. Einmal sagt er, sie waren dabei, da ist halt Lukas nicht anwesend gewesen. Und dann in dieser Geschichte in Troas war Lukas selbst dabei, da sagt er, wo wir versammelt waren. Aber es ist also wieder das gleiche Phänomen. Es passiert etwas, nachdem die Gemeinde schon länger zusammen, sprich versammelt war. Welche Schlussfolgerungen können wir jetzt für Apostelgeschichte 20, speziell Vers 7 und 8 hier ziehen? Offensichtlich begann die Versammlung von Apostelgeschichte 20, Vers 7, nicht erst am späten Abend, sondern schon früher. Das impliziert also diese Verwendung des griechischen Perfekts im Vers 7 und im Vers 8. Ja, das kann ich so im Deutschen leider nicht ganz klar herauslesen, aber ich habe durch diese anderen Beispiele, wo auch immer das Perfekt verwendet wird, gesehen, dass das sehr wohl Sinn macht. Das ist ein System, das ist immer so. Ja? Die Leute waren schon länger versammelt und dann kommt es zu irgendeinem Ereignis. Und das trifft auch auf Apostelgeschichte 20 zu. Das heißt, wenn wir jetzt in der Zeit vor Mitternacht sind, vor mitten in der Nacht, also vor 24 Uhr am ersten Tag der Woche, aber zu diesem Zeitpunkt, sagen wir jetzt um 19, 20 Uhr, die Gemeinde schon längst versammelt war, dann war das, weil sie früher, was ist früher? Der Sabbat zusammengekommen waren und dann hier den Sabbat mit einem, würde ich jetzt interpretieren, Gottesdienst verbracht haben. Und weil Paulus sich verabschieden möchte, ist das fortgesetzt worden und zu einer Abschiedsfeier gleichzeitig gemacht worden. Zuerst der Sabbat-Gottesdienst, man bleibt zusammen, das setzt sich fort mit der Abschiedsrede und Verabschiedung von Paulus, der dann am nächsten Tag weiterreisen will. Der Text nennt keinen Zeitpunkt, deutet aber durch die Formulierung an, eben durch dieses griechische Perfekt, dass die Versammlung schon vor dem Abend begonnen hatte. Das ist also von der griechischen Grammatik, und wenn ihr da jemanden fragt, der damit ein bisschen sich befasst hat und auskennt, wird er sofort zustimmen. Ja? Das muss also schon vor dem Abend, das heißt, das, was wir Sabbat nennen, begonnen haben. Wir könnten also den Spieß mit anderen Worten umdrehen und sagen, Apostelgeschichte 20,7 beweist nicht den Sonntag, sondern eigentlich ja den Sabbat. Wenn die schon vorher zusammengekommen sind, dann war das eine sabbatliche Versammlung, die sich halt dann länger bis in den Abend, bis in den nächsten Tag hineinzieht. Aber eigentlich ursprünglich eine Sabbatversammlung. Mit anderen Worten, der Text bei wirklich genauer Betrachtung eignet sich nicht, um den Sonntag zu stützen. Noch ganz kurz zu dieser Frage des Brotbrechens. Es wird ja hier im Text auch erwähnt, dass das Brot gebrochen wird. Jeder Katholik würde nicht zögern und sagen, das ist die Heilige Messe, das ist die Eucharistie. Wie ist das jetzt wirklich? Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, da steht das im Vers 7, dann kommt diese Geschichte mit dem Eutychus, und dann im Schlussteil der Geschichte steht noch einmal im Vers 11, und als er hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, reiste er so ab. Also das Brotbrechen haben wir am Anfang der Geschichte und dann auch im Schlussteil der Geschichte. Was ist damit gemeint? Ist es ein Abendmahl? Oder ist es eine Abschiedsfeier? Das sind so die zwei möglichen Positionen, die man einnehmen kann. Schauen wir zu einer Abschiedsfeier. Bitte.
Ich habe da Schwierigkeiten, den Sabbat zu sehen. Als wir am ersten Tag der Woche versammelt waren, es kann ja auch sein, dass die nachmittags waren. Wie kommt man dann zurück auf den Sabbat? Ich kann es nicht richtig erklären.
Also der erste Tag der Woche beginnt, weil Lukas ja jüdisch rechnet, an diesem Abend, wir sind zwischen Passah und Pfingsten, also in dieser Zeit, sagen wir mal 19 Uhr. Der erste Tag der Woche beginnt um 19 Uhr, weil da geht die Sonne unter und dann ist es finster bis Mitternacht und auch darüber hinaus natürlich noch finster. Mit anderen Worten, wenn Sie zu Beginn des ersten Tages der Woche, 19 Uhr, Samstagabend 19 Uhr, schon zusammen waren, dann deutet eben dieses griechische Perfekt darauf hin, dass diese Versammlung schon vor 19 Uhr, wissen wir jetzt nicht, am Sabbat in der Früh oder am Sabbat am Nachmittag, jedenfalls am Sabbat, begonnen hat. Den Zeitpunkt können wir also nicht festlegen. Es kann sein, dass sich die erst am Sabbatnachmittag getroffen haben. Die Versammlung beginnt aus meiner Sicht ganz sicher am Sabbat. Dann wird es finster, dann beginnt der erste Tag der Woche und dann setzt sie sich fort bis Mitternacht und bis in die Früh hinein. Ja, weil Paulus ja dann weiterredet und wir ja ein bisschen Mitleid mit diesem Eutychus haben, dem das Ganze zu lang gedauert hat. Ja? Gut, war das jetzt eine Abschiedsfeier? Was spricht dafür? Es scheint so, als ob Paulus allein ist. Er wird erwähnt, aber nicht die Gesamtgemeinde. Ja? Das könnte man als Argument dafür ins Treffen führen, dass es eine Abschiedsfeier war. Es ist dann nach Mitternacht schon. Das ist also eine unübliche Zeit, um als Gemeinde das Abendmahl zu feiern. Ja? Also normalerweise macht man das nicht zu so einer späten Zeit. Das Brotbrechen, das war also ein Ausdruck, den man für eine ganz normale Mahlzeit verwenden konnte. Man hat bei jeder Mahlzeit, absolut bei jeder Mahlzeit, Brot gegessen. Daher war Brotbrechen synonym mit Essen, sich einfach sättigen. Ja? Bakioki zum Beispiel in seinen Büchern sagt immer wieder, das war eine Abschiedsfeier. Und das ist natürlich auch eine Abschiedsfeier, weil Paulus am nächsten Tag ja weiterreisen will. Was spricht jetzt fürs Abendmahl? Auch dafür könnte man natürlich sehr wohl Argumente ins Treffen führen. Das Brotbrechen ist also einerseits ein Ausdruck für ganz normales Essen, ganz profan, aber auch für ein heiliges Abendmahl. Wenn wir in Apostelgeschichte 2 schauen, in den Versen 42 und 46, nach der Pfingstrede, nach der Taufe von 3000 Leuten, da wird einfach ein bisschen beschrieben, wie es da in dieser Urchristengemeinde zugegangen ist. Und da kommt dieses Brotbrechen interessanterweise zweimal vor, im Vers 42 und im Vers 46. Und warum kommt es dort in einem ganz kurzen Abschnitt zweimal vor und soll das Gleiche bedeuten? Das würde nicht wirklich Sinn machen. Wahrscheinlich ist einmal gemeint, dass sie gemeinsam gegessen haben. Da steht was mit Frohlocken. Es ist also recht freudig zugegangen. Wir würden das als Agape-Mahl oder Potluck bezeichnen. Aber wenn es nicht eine unnötige Wiederholung sein soll, ist wohl mit dem anderen Mahl Brotbrechen tatsächlich das Abendmahl gemeint. Interessanterweise auch Ellen White äußert sich beim Nacherzählen dieser Geschichte, Apostelgeschichte 20, im Wirken der Apostel, so ganz am Rande zu dieser Frage und sagt Folgendes. Sie hielten miteinander das Abendmahl und Paulus redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach. Wirken der Apostel in der alten Ausgabe auf der Seite 389, seit circa einem Jahr oder ein bisschen länger gibt es jetzt ja auch die neue Ausgabe. Also Wirken der Apostel 389. Ich bin dann immer ein bisschen misstrauisch und sage, wenn mich was wirklich ganz genau interessiert, dann schaue ich lieber im englischen Original nach. Sicher ist sicher. Auch in einer guten Übersetzung, und das ist an sich gut übersetzt, dieses Buch, ja, könnte ja aus irgendwelchen Gründen ein kleiner Fehler passiert sein. Was steht im Englischen? They partook of the communion. Und zwar groß geschrieben. Ja. Also im Englischen Acts of the Apostles 391. Ich deute diese Aussage von Ellen White tatsächlich in die Richtung, dass ich sage, es war ein Abendmahl. Auch wenn wir sagen, das war ein Abendmahl, heißt es noch lange nicht, dass der Sonntag jetzt geheiligt wurde. Warum? Weil nach Apostelgeschichte 2 die ersten Christen kein Problem hatten, jeden Tag zusammenzukommen, jeden Tag miteinander zu essen und auch viel häufiger das Abendmahl zu feiern, als wir das heute aus praktischen Überlegungen heraus tun. Gut, also, noch ein paar Texte aus der Apostelgeschichte, und zwar aus dem letzten Teil der Apostelgeschichte. Das ist also nach Apostelgeschichte 20, ja? Wir sind da jetzt im Kapitel 24. Paulus wird ja gefangen gesetzt und muss sich dann öfters verteidigen. Und immer wieder sagt Paulus in seiner Verteidigungsrede, ich habe nie etwas vom Judentum aufgehoben. Lesen wir da noch diese Verse. Apostelgeschichte 24, Vers 14. Aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Paulus behauptet, er glaubt alles aus dem Gesetz und den Propheten, das heißt aus dem Alten Testament. Gehört er das aber dazu? Selbstverständlich. Ja? Ein zweiter Text, Apostelgeschichte 25, Vers 8. Da Paulus sich verteidigte, weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich in irgendeiner Weise gesündigt. Hätte er das sagen können, wenn er den Sabbat abgeschafft und den Sonntag eingeführt hätte? Sicher nicht. Ja? Noch ein Text. Apostelgeschichte 26, Vers 22. Da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge klein und groß, indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde. Also er beruft sich noch einmal auf das Alte Testament. Und noch ein letzter Text, Apostelgeschichte 28, wir sind im letzten Kapitel Paulus ist schon in Rom angekommen, redet da zu seinen jüdischen Zeitgenossen und möchte sie missionieren natürlich. Und wie formuliert er das? Apostelgeschichte 28, Vers 17. Es geschah aber nach 3 Tagen, dass er die, welche die ersten der Juden waren, in Rom ist es, zusammenrief. Als sie aber zusammengekommen waren, sprach er zu ihnen: Ihr Brüder, ich, der ich nichts gegen das Volk oder die väterlichen Gebräuche getan habe, bin gefangen aus Jerusalem in die Hände der Römer überliefert worden. Also, wir haben gerade in den letzten Kapiteln der Apostelgeschichte nach Kapitel 20 etliche Hinweise, dass Paulus sagt: Ich habe immer das eingehalten, was schon im Alten Testament das Gesetz des Mose und auch die Propheten gesagt haben. Ich habe auch nichts von den väterlichen Gebräuchen, von den Traditionen gebrochen. Ich bin ein guter Jude, mit anderen Worten. Paulus hätte nicht so argumentieren können und dürfen, wenn er den Sonntag eingeführt hätte. Für mich ist also hier dieses Bild sehr klar und auch sehr deutlich. Apostelgeschichte 20, das haben wir uns jetzt wirklich intensiv angeschaut, ja, bietet keinen Hinweis für eine Sonntagsheiligung. Abgesehen davon, wenn ich jetzt wirklich von Mitternacht bis Mitternacht rechne, dann würde das heißen, am ersten Tag der Woche war diese Verabschiedung. Und dann ist wieder Mitternacht und am nächsten Tag würde Paulus erst abreisen. Es würde also alles nicht wirklich zusammenpassen. Ja? Also ich glaube, diese Deutung, so wie ich sie euch vorgestellt habe, die auch von nicht-adventistischen Theologen zum Teil geteilt wird, zum Teil aber auch nicht geteilt wird, weil sie den Sonntag vertreten, ist also vom Griechischen und vom Zusammenhang her Lukas und Apostelgeschichte sehr wohl abgesichert. Wir fassen also zusammen. Lukas verwendet jüdische Zählung, eindeutig. Wir haben viele Beispiele gesehen. Das Ereignis findet am Samstagabend statt, so wie wir das nennen, Samstagabend. Ja? 19, 20, 21 Uhr dann. Es hat offensichtlich auch ein Abendmahl stattgefunden. So verstehe ich jedenfalls Ellen White. Höchstwahrscheinlich war die Gemeinde am Sabbat zum Gottesdienst zusammengekommen. Gottesdienst wird also nicht erwähnt, das kann ich aus dem Wort versammeln noch nicht ganz herauslesen. Im Griechischen steht da das Wort Synago und das ist natürlich verwandt mit Synagoge. Ja? Also ich kann es nicht beweisen, das Wort deutet aber trotzdem auf eine gottesdienstliche Zusammenkunft hin. Sie waren jedenfalls zusammen und diese sabbatliche Zusammenkunft verlängert sich als Abschiedsfeier dann halt spät, bis in die Nacht und sogar bis zum Morgen des nächsten Tages. Gut, damit wollen wir Apostelgeschichte 20 jetzt wirklich abschließen. Wenn jetzt noch Fragen sind, dann gebe ich euch jetzt die Möglichkeit, noch etwas dazu zu sagen und zu fragen. Und wir wollen das kurz aufgreifen. Und dann will ich euch noch ein Stück aus dem Film vorspielen und dann machen wir eine Pause. Da vorne war eine Hand, bitte. Du kommst mit dem Mikrofon, sehr gut.
Mir kommt im Sinn, wenn ich Kapitel 20 lese, Vers 6, dann steht da: Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tage zu ihnen nach Troas, wo wir 7 Tage verweilten. Da sind wir wirklich 7 Tage dort. Und wenn ich das alles dann durchrechne, dann sind sie am Freitag gekommen, eine Woche vorher, und waren 7 Tage dort. Sie waren der Samstag, waren sie dort und konnten erst am Sonntag abreisen.
Ich habe mich auch dieser Frage versucht zu stellen, wie können wir diesen Vers 6 hier deuten? Wo wir 7 Tage verweilten, das ist nicht immer ganz so klar und deutlich in der damaligen Zeit gewesen. Wir wissen zum Beispiel, dass Jesus ankündigt: Ich werde 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein. Freitagabend stirbt er, Samstag Sonntag in der Früh ist die Auferstehung, ganz zeitig in der Früh schon. Das heißt, wenn ich will und sage Freitag, Samstag, Sonntag, dann habe ich 3 Tage, allerdings nicht 3 volle 24-Stunden-Tage. Ja? Und 3 Nächte, das geht sich selbst beim besten Willen nicht aus. Ja? Aber wenn Jesus das so ankündigt und die Evangelisten das so niederschreiben, war das im Denken der Leute damals überhaupt kein Widerspruch, sondern man hat sich einfach so ausgedrückt. Ja? Und daher bin ich jetzt vorsichtig, aus diesen 7 Tagen zu viel herauszulesen. Ich bin da vorsichtig. Man hat grundsätzlich im Judentum ganz sicher vermieden, am Sabbat zu reisen. Und Paulus hat sicher auch vermieden, am Sabbat zu reisen. Manche Rabbis waren der Meinung, eine Schifffahrt übers Mittelmeer, das geht oft mehr natürlich als nur 7 Tage, da ist ein Sabbat dabei, das ist verboten. Andere Rabbis haben gesagt, naja, da kannst du nicht aus, ja? Gibst halt eine Ruhe am Schiff sozusagen. Und die Schiffsreise ist okay. Ich weiß nicht, wie Paulus das jetzt so gehalten hat, aber bei seiner Reise nach Rom als Gefangener, gut, da hat er sich's nicht aussuchen können, ja? Da war er länger unterwegs, ganz sicher, ja? Und wir haben ja da gelesen, am 14. Tag oder zuerst an der 14. Nacht. Also sie waren schon lang, sehr lang unterwegs. Aber wenn Paulus sich das aussuchen konnte, gehe ich davon aus, dass er die Reise am Sabbat sicher vermieden hätte oder vermieden hat. Das ist ganz klar. Daher bin ich jetzt vorsichtig, die 7 Tage zu deuten. Aber wahrscheinlich, ich könnte mir das gut vorstellen, so wie du es gesagt hast, dass sie am Freitag ankommen, gerade rechtzeitig für den Sabbat glücklicherweise, den Sabbat dort verbringen, die ganze Woche dort verbringen und dann heißt es weiterfahren und das ist die Abschiedsfeier am Abend. Und am Sonntag, bei der ersten Möglichkeit, was wir Sonntag in der Früh nennen, ziehen sie weiter. Sind Sabbat über, ruhen sie noch, aber am ersten Tag der Woche, am Sonntag in der Früh, gibt es keinen Hinderungsgrund mehr, auch eine damals sicher beschwerliche Reise in Angriff zu nehmen.
Wisst ihr, ich denke mir, der Lukas hat das alles aufgeschrieben als, wie soll ich sagen, Reisebericht, Erfahrungsbericht, Lebensbericht und hat uns das nie aufgeschrieben im Sinne noch Beweises und noch Sabbatfeier oder so. Und wir missbrauchen heute diese Texte dazu und die eine Gruppe liest was hinein, um das zu beweisen und wir suchen jetzt uns zu rechtfertigen und sagen, nein, das ist nicht so. Ich glaube, der Lukas würde sich im Grab rumdrehen, was wir aus so einem Bericht heute machen. Nur weil Menschen nicht glauben wollen.
Du hast absolut recht. Ich bin sicher, hätte Lukas gewusst, welche Schwierigkeiten entstehen, dann hätte er das anders ausgedrückt. Und Paulus im Römerbrief und im Kolosserbrief genauso. Ja? Für sie war es unvorstellbar, dass aus dem heiligen Sabbat irgendwann etwas anderes werden sollte. Sie hätten das ganz sicher anders formuliert. Es ist logisch, du hast absolut recht. Hier diese Erwähnung des ersten Tages der Woche im Vers 7, das ist peripher, ganz am Rande. Das ist, weil vorher Zeitangaben sind, wir haben das gerade gelesen, 7 Tage und so, und weil später Zeitangaben sind, da ist halt da auch eine Zeitangabe. Aber das ist nicht theologisch auszuschlachten oder auszuwerten, im Sinne, dass man sagt, das ist jetzt der Ruhetag geworden. Hier mit dieser Geschichte schon gar nicht. Ja? Drum, weil es die anderen machen, brauchen wir natürlich dann trotzdem auch unsere Argumente.
Und wir müssten uns bei dieser solchen Diskussion dann auch irgendwann eine Grenze setzen. Wenn die anderen nicht glauben wollen, kann ich sie auch damit nicht überzeugen.
Da hast du natürlich recht. Selbst mit guten und richtigen Argumenten wird sich der Gesprächspartner nicht überzeugen lassen, wenn er nicht will. Die Frage ist also nicht nur das rationale Argument, das ich vorbringen kann und soll, das gehört dazu, sondern es ist auch die Willensentscheidung des anderen, der dann sagt, okay, das will ich akzeptieren und das kann ich akzeptieren und glauben. Wenn diese Bereitschaft nicht da ist, helfen unsere guten und richtigen Argumente wahrscheinlich auch nichts. Trotzdem, wir müssen argumentieren. Mir gefallen manchmal die Leute, die sich strikt wehren und Gegenargumente bringen, besser als die, die das so über sich ergehen lassen und kaum reagieren. Weil die, die sich wehren. Die müssen überlegen und nachdenken, wie sie sich wehren. Und das ist gut, wenn jemand zum Nachdenken kommt. Und es kann durchaus sein, dass jemand, der ein strikter Gegner ist, Paulus war auch so einer, irgendwann die Bekehrung erlebt und dann auch ein strikter Verfechter der neuen, richtigen, guten Sache wird. Und das ist die Hoffnung, die wir natürlich bei solchen Diskussionen haben. Aber wir beschäftigen uns ja jetzt nicht nur damit, damit wir heute im Jahr 2010 unsere Nachbarn und Arbeitskollegen und Freunde und Verwandten überzeugen können, sondern weil, so wie Petrus es sagt, wir jederzeit bereit sein sollen, über unseren Glauben Rechenschaft abzulegen und, wie Ellen White sagt, ganz am Ende diese Frage ganz, ganz wichtig werden wird. Und dann brauchen wir unsere guten Argumente. Gut. Du möchtest dich noch zu Wort melden? Bitte.
Ja, also ganz kurz noch zu dem Standpunkt des Bruders hier. Ich finde es schon legitim und auch wichtig, dass wir uns solche kritische Texte hinterfragen. Denn sonst fallen wir ja in die andere Schiene hinein. Es steht eh so, wir glauben das so und das ist in Ordnung und wissen eigentlich selber nicht, warum wir das so glauben. Mhm. Ich denke auch, dass es nicht nur wichtig ist, um es den Leuten mitzuteilen, sondern zunächst einmal, dass wir uns selbst überzeugen können. Und wenn ich mich selbst überzeugen will, dann muss ich wohl irgendwo kritisch diese Texte behandeln, um zu wissen, wie ich selbst dazu stehe. Denn sonst würde ich ja eigentlich sagen, naja, es ist eh so und passt und passt und passt und hinterfrag sie nicht. Das ist mir ein bisschen zu wenig.
Wir sind ja jetzt sozusagen unter uns und wir können das jetzt diskutieren und drüber nachdenken für uns, damit wir die Sicherheit haben. Aber wenn wir mal gefordert sind, Rechenschaft über unseren Glauben abzugeben, dass wir dann auch dazu wirklich in der Lage sind.